Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Magic Websites, der Podcast, der sich darum kümmert, dass du alle wichtigen Inhalte rund um das Thema Webseiten, Copywriting, Webdesign und Content Marketing hast. Ich bin Michael, bei mir sitzt der Benny und heute haben wir ein Thema mitgebracht, das nahezu schon in die Rubrik True Crime eingeht, denn es geht um das Thema Website-Verbrechen und warum manche Website-Betreiber in unseren Augen quasi verhaftet gehören. Ob du dazugehörst oder nicht, wirst du gleich erfahren. Bis dahin erstmal, hallo Benny.
Ja, Michael, vielen Dank, tolles Intro, super. Da könnten wir fast so einen Einspieler reinmachen mit so einem gruseligen Geräusch oder so ein Gewitter, Donner, Zorn.
Entweder das oder spitze Fingernägel, die so eine Kreidetafel kratzen, da musste ich dran denken.
Ja,
das
absolut.
Ist immer das Gefühl, wenn ich bestimmte Webseiten sehe, dass ich einem die...
Irgend sowas muss da kommen,
ja. Die Nackenhaare aufstehen.
Oh ja, genau. Oh ja, das machen wir. Ja,
ich bin gespannt.
Ja, heute True Crime im Webdesign. Oder, nein, nicht Webdesign, auf Webseiten. Es gibt ja da vieles, was einem Verbrechen
ähnelt. Aber True Crime im Webdesign reimt sich so schön.
Das kann natürlich Design sein. Das reimt sich
vielleicht so schön. Vielleicht nehme ich das als Titel. Das finde ich cool. Lass mich mir aufschreiben.
Ja, nimm das ruhig, klar. Hört sich gut an. Hau das rein. Das
muss ich mir aufschreiben.
Da gibt es ja vieles, ne? Gibt es ja vieles, was man falsch machen kann, sag ich mal. Oder vieles, wo man ein Verbrechen begeht. Das fängt beim Text schon an, das geht aber auch weiter zur technischen Optimierung, die im Prinzip gar nicht gemacht wurde. Oder auch das Design kann natürlich auch eine totale
Verbrechen.
Ein totales Verbrechen sein, ja. Da gibt es natürlich ganz vieles, was man falsch machen kann. Vielleicht fangen wir bei den Dingen an, die vielleicht die Besucher zuerst sehen. Das sind ja oft auch die Texte. Titel sind immer ganz witzig. Wir hatten es gerade schon im Vorgespräch. Du hattest auch gesagt, du hast da gerade aktuell ein Projekt, wo es auch ein bisschen darum geht. Es gibt ja gängigen. Ich mag ja wirklich Titel sehr, die beginnen mit herzlich willkommen.
Von ja, das ist, also ich bin immer wieder überrascht, dass das haben wir ja eben gehabt, dass das immer noch so verbreitet ist. Das ist ja eigentlich so dieser Original, wenn du so ein WordPress-Theme nimmst, was halt immer oben als erstes draufsteht, herzlich willkommen oder Hello World oder sowas. Aber
ja, es ist auch so ultra aus einer früheren Zeit der Webseiten, würde ich sagen. Da war das so ein bisschen gängig oder hat sich so eingeschlichen, dass man die Besucher erstmal willkommen heißt auf der Website, was ja vom Grundgedanke her sehr nett ist. Aber die Überschrift bringt natürlich gar nichts, weil sie ja im Prinzip keinerlei Lösung bietet oder irgendwie erklärt, was hier gemacht wird auf der Webseite. Das ist natürlich alles Quatsch, ja. Ist ein bisschen verschenkte Keywords auch, wenn man jetzt mal an das SEO denkt. Deswegen ist da ein bisschen blöd, damit zu arbeiten.
Ja, also vor allen Dingen, es ist halt auch einfach mittlerweile total generisch. Was pfeift da bei dem Hintergrund? Ist das ein Vogel?
Ich weiß es nicht ganz genau, was da so pfeift. Ich weiß es nicht. Gerade meine Frau ist gerade vorbeigehuscht. Also das hat man vielleicht gehört. Was passiert?
Es klingt entweder wie ein sehr spitzer Bohrer beim Zahnarzt oder ein Kanarienvogel. Also das sind auch so die üblichen Einspieler aus einer True-Crime-Folge. Also wenn es auf Bennys Seite gleich plötzlich stumm ist, dann ist er einem Website-Verbrechen zum Opfer gefallen.
Definitiv, ja. Naja, okay, kommt vor. Hat mich jetzt gerade auch kurz rausgebracht. Wo waren wir denn?
Wir waren, dass das herzlich willkommen eine total generische Überschrift ist. Und ich habe das, wie gesagt, eben, also vorhin das wieder gehabt, weil wenn ich an Projekten mit Kunden arbeite, frage ich ganz gerne immer mal, was sind auch so Referenzobjekte oder Referenzprojekte? Habt ihr irgendwas, was euch besonders gut gefallen hat? Einfach so für mich auch, dass ich so eine gewisse Orientierung habe. Und da hatten sie mir dann, da geht's halt tatsächlich gerade auch um eine Karriereseite, dann hatten sie mir dann zwei, drei geschickt und das erste, was ich aufgemacht habe, war im Prinzip, stand oben, hallo und herzlich willkommen auf unserer Karriereseite. Ich so, nein, bitte nicht.
Wenn das erste ist, was du halt liest, ne, das ist, also ich würde es jetzt natürlich per se nicht unbedingt immer ausschließen, dass man das gar nicht benutzen kann. Das wäre jetzt, glaube ich, auch falsch, das zu sagen, aber die Überschrift liefert halt gar keine Informationen. Die ist nett gemeint und ist auf so viele Arten verschwendeter Platz im Prinzip. wenn man so eine H1, die Hauptüberschrift halt für ganz vieles andere nutzen kann. Das ist das Erste, was man sieht. Dabei muss ich es wie ein Buchtitel vorstellen, vielleicht so ein bisschen. Den liest man, wenn man in der Buchhandlung steht und schaut sich das Buch an und das Cover und liest da, was auf dem Titel steht. Und wenn der dich nicht abholt, also stellt euch mal vor, stellt dir mal vor, auf jedem Buch wird er herzlich willkommen.
Ja, total. Ja.
Schön, dass du mein Buch in der Hand hast, steht, dann ist ja, ja.
Genau, ja genau das ist es. Du hast, die H1 hast du halt nur einmal auf der Überschrift. Du kannst, wenn du unbedingt herzlich, die Leute unbedingt willkommen heißen kannst, spricht da nichts gegen. Aber das kannst du als Text in einem Headerbild einfügen. Du könntest es als Subheadline machen. Oder packst es von mir aus irgendwo in den Fließtext. Aber das Ding ist, also zum einen ist es SEO-technisch eine Katastrophe. Dazu können wir später nochmal kommen. Und das nächste ist ja, es sagt halt nichts aus. Klar, ich heiße den willkommen. Und wenn ich auf den Punkt Karriere gehe, dann erwarte ich jetzt Nutzer einfach, dass ich auf einer Karriereseite lande. Dann muss ich da nicht nochmal extra begrüßt haben. Und klar, es sagt sich immer so schön, don't judge a book by its cover. Doch, ist auch mal ehrlich. Genau das tun wir. Jeden Tag. Wenn mich der Titel nicht anspricht oder das Cover nicht anspricht, nehme ich das Buch nicht in die Hand.
Passiert auch von ganz alleine, ja. Das ist ja das, passiert vieles unterbewusst. Und wenn ich natürlich einen Titel gar nicht abholt und gar nicht berührt, dann ja, bist du im Normalfall wieder weg und du als Website-Betreiber verlierst dann Besucher, vielleicht einen potenziellen Kunden, potenziellen Mitarbeiter, je nachdem. Und dann hast du ein Problem. Und das wirklich nur wegen diesem Titel, ja, der einfach total generisch ist. Also da kann man schon.
Es ist so, klar, will man sich da immer gerne uns als rationale Wesen hinstellen und sagen, ja, aber ich bin nicht so, es ist doch genau so bist du, jeder. Das ist auf Webseiten so, das ist auf Anzeigen so und das ist auch im realen Leben auf der Straße so. Keiner, und da bin ich hundertprozentig überzeugt, niemand würde intuitiv einen Menschen ansprechen, der ihm auf den ersten Blick optisch und auch von der Körperhaltung nicht zusagt. Dieser Geschichte bewusst zu werden und dann trotzdem zu handeln, ist nochmal eine andere Sache. Aber intuitiv, wenn ich dich jetzt auf die Straße schicke und sage, sprich intuitiv den erstbesten Menschen an, der dir zusagt, du suchst dir jemanden aus, der dir optisch zusagt.
Absolut. Da gibt es, glaube ich, keinen Widerspruch. Auch wenn es bestimmt Menschen gibt, die sagen, nein, ich nicht.
Doch, genau du, auch hundertprozentig.
Ich glaube, da war unterbewusst passiert da ganz viel und das ist halt das, das ist auch was, wie du Leute auf deiner Website im Prinzip ja auch catchen möchtest, dass es unterbewusst schon alles passiert und das unterbewusst auch direkt ein Vertrauen da ist.
Und das ist halt nur immer noch.
Und das kannst du natürlich mit einem guten Titel kannst du das machen, mit einem schlechten Titel kannst du da halt einfach schon.
Das ist halt immer noch die Denkweise von vor 15, 10.000, 10.000, 15.000 Jahren, das hat sich nicht geändert. Auch wenn da sich manche Coaches oder Mentaltrainer dir was anderes einreden wollen, vergiss es.
Ich bin genau
der. Aber egal, jetzt haben wir das Thema herzlich willkommen auf meiner Webseite lange genug durch die Mangel gedreht. Was haben wir noch?
Ich habe ein Thema, das erlebe ich auch immer wieder. Das sind das Navigationsmenü auf einer Website, also die obere Navigation, sag ich mal, die Hauptnavigation. Ich habe schon Websites gesehen, da sind die vollgestopft mit Navigationspunkten. 10, 12, mehr, keine Ahnung, so viel wie reinpasst, ja. Früher war, glaube ich, mal Amazon ein ganz gutes Beispiel dafür, die ja unzählige Navigationspunkte haben. Das ist, mag bei Amazon funktionieren, die haben auch viele Kategorien, aber ich sag mal, auf der gängigen Corporate-Website, wie auch immer, versuchst du eher weniger Navigationspunkte zu haben, um auch eine Übersicht für den Besucher natürlich zu haben, dass der schnell versteht, was er hier findet und wie er.
Also du meinst jetzt nicht das Ausklappmenü, sondern wirklich diese Navigationsleiste?
Nicht das Ausklappmenü, sondern die direkt sichtbare Navigation. Das Ausklappmenü, das ist nochmal ein anderer Punkt, aber natürlich auch da nicht zu viele. Ich sag mal, für die ist es eine horizontale Navigation, für die ich schaue eigentlich immer so maximal 5 Menüpunkte. Ist aber auch nicht nur der Grund, dass es deutlich übersichtlicher ist mit weniger Menüpunkten. Es ist natürlich auch ein Platzproblem, weil so eine Website hat keine unbegrenzte Breite. Deswegen achte ich schon auch aus diesem Grund drauf, dass es nur maximal 5 Punkte hat. Also einmal Übersichtlichkeit und einmal auch technisch einfach sinnvoller weniger zu nehmen. Und auch die Menüpunkte, auch die Benennung der Menüpunkte sollte schon eine gewisse Aussagekraft haben. dass eben der Besucher auch weiß, wo er denn hinkommt, wenn er auf diesen Link klickt. Da habe ich auch schon Sachen erlebt oder Sachen gesehen, da war gar nicht klar, wo es eigentlich dahin führt. Ja, die einfach, also viele lassen da gerne dann so den Branding-Faktor mit einfließen bei Benennungen von Menüpunkten, was ja eine nette Idee ist. Aber wenn sich der Besucher das dann nicht zurechtfindet, weil er gar nichts damit anfangen kann mit manchen Begrifflichkeiten, dann wird es schwierig. Ja, nur weil die vielleicht intern benutzt werden oder in der Brand-Sprache oder sowas. Ist ja alles schön und gut, aber absolut sinnlos für den Besucher. Der kommt nicht aus dem Bereich, der kennt sich da vielleicht nicht aus, der sucht nach einem ganz anderen Begriff. Der muss einfach da in der Navigation an die Hand genommen werden, wenn man so möchte. Und Besucher müssen sich da einfach schnell zurechtfinden.
Ja.
Das macht die Navigation. Michael, was sagst du zu
deiner Navigation? Ja, ich bin ganz bei dir. Ich habe mich jetzt in deiner Erklärung so ein bisschen wiedergefunden, weil ich ja meinen Blog jetzt auf meiner Seite eingerichtet habe. Und den wollte ich ja auch eher so in dieser Branding-Bezeichnung haben, was du dann auch sagtest. Das klingt cool, wenn ich den Textlabor nenne, aber damit weiß keiner, was anzufangen. Also lassen uns zumindest in der Navigation mal Blog nennen. Und ja. Mhm.
Stimmt, jetzt wo du sagst, fällt es mir wieder ein. Genau, da hatten wir genau dieses Thema. Ich finde das ja auch eine tolle Idee. Es klingt ja auch total cool und total frisch, natürlich. Aber den Begriff, den kennt halt erstmal keiner. Klar, vielleicht auf der anderen Seite kannst du natürlich auch Interesse wecken und denken, oh, was ist das denn?
Ja, ich habe es jetzt in der Überschrift auf dem Blog dann selber genommen, siehst. Aber du hast schon recht, also Blog sollte auch Blog erstmal heißen, zumindest in der Navigation. Da gibt's ja...
Gerade in der Navigation, ja.
Da gibt es ja auch viele Varianten dann auch, wenn so Navigationen so Untermenüs haben. Also ich habe das manchmal, ich mache das ganz gerne, wenn ich auf einer Webseite bin und gucke mir das Impressum an. Aber das ist manchmal echt eine Herausforderung, das Impressum zu finden, weil das dann teilweise in irgendeinem Untermenü versteckt ist, so mit Service und über uns oder was weiß ich wo. Ich habe es auch schon mal im FAQ-Bereich gefunden. Also
ich habe auch schon in der Datenschutzerklärung schon das Impressum gefunden und so. Also ich habe da auch schon vieles. Das wäre vielleicht ein sehr guter Übergang, weil Navigation ist im Prinzip alles gesagt. Einfach darauf achten, die muss übersichtlich sein, das vielleicht nochmal zusammenfassend. Und klare Begrifflichkeiten der Menüpunkte, das ist eigentlich der Schlüssel für eine ordentliche Navigation. Und dasselbe gilt eigentlich auch für das typische Hamburger-Menü, also das Menü, auf das man draufklickt, das diese drei Strichchen hat, Hamburger-Menü, daher der Begriff, das eben so ausklappt. Auch da sollte ich natürlich nicht 100 Menüpunkte reinballern. Ja, das macht es ja immer den Besucher schwerer. Ja. Auch mit Untermenüs kann man natürlich auch, dass man dann so Verschachtelungen hat, auch da natürlich aufpassen, dass man es nicht übertreibt. Man muss immer denken, dass danach jemand draufkommt, der noch nie auf der Website war vielleicht und der findet sich da eben nicht zurecht.
Ja, also es muss halt eine nachvollziehbare Struktur sein.
An den DAO sagt man ja oft. Ne? Genau, es muss eine nachvollziehbare Struktur sein. Das ist ein guter Zusatz noch. Genau, und das wäre eigentlich auch die Navigation. Und da können wir eigentlich direkt tatsächlich zum Impressum oder zum Datenschutz kommen. Kurz, ich sage es immer dazu, wir sind jetzt keine Datenschützer, das heißt, vielleicht sind die Aussagen nicht 100% korrekt, das ist vielleicht auch eher ein persönliches Empfinden, das wir da mit reinbringen. Ich bin der Meinung, ich bin jetzt auch nicht sicher, wie es datenschutzrechtlich da aussieht, dass aber der Link zur Datenschutzerklärung und zum Impressum einfach erreicht werden muss und schnell auffindbar sein muss, soweit ich das habe. Und ich zum Beispiel mache es meistens fast allen Fällen in den Footer, dass es da die beiden Links einfach gibt. Ich glaube, das ist auch sehr gängig und auch etwas, was die Menschen so inzwischen auch wissen. Die rechtlichen Links befinden sich im Footer. Und das ist auch was ja gerade bei einem Webdesign auch wichtig ist, dass man nicht zu verrückte Dinge macht. Also wenn man da ans UX-Design denkt, ich kann jetzt leider nicht sagen, wie sich es jetzt nochmal genau nennt, aber es ist wichtig, dass man Elemente benutzt, die Benutzer grundsätzlich kennen. Also es würde keinen Sinn machen, wenn man, gehen wir nochmal zur Navigation, die Navigation auf einmal an eine ganz andere Stelle macht, wo die Besucher nicht erwarten, wo sie sein könnte.
Also links unten oder so.
Schauen,
oder?
Dass man Navigation irgendwas total Gesponnenes, Verrücktes im Prinzip machen. Das verwirrt dann den Besucher eher. Deswegen hat sich das auch schon etabliert. Navigation oben rechts, dann so ein Hamburger-Menü. Klar, ab und zu gibt es mal Ausnahmen. Es gibt auch Sidebars, dass die so eine seitliche Navigation hast. Aber das ist schon eher selten. Es hat sich schon etabliert, wie die Navigation aufgebaut ist. Auch wie so ein Footer aufgebaut ist. Auch wo sich so die rechtlichen Links befinden. Das ist einfach relativ klar. Also mein Weg ist auch, wenn ich das Impressum anschauen will, scroll ich direkt runter zum Footer. Und dann befindet sich es auch da. Und um da wieder das Verbrechen zu finden, Also auch da nicht keinen total verrückten Aufwurf machen bei der Website. Es macht schon Sinn, so gängige Strukturen für eine Website einfach auch zu benutzen. Natürlich, ich weiß aus Designersicht, das könnte einen manchmal ein bisschen einschränken, dass man da eben vielleicht sein Design nicht ganz durchziehen kann. Aber das ist ja dann eigentlich eher auch die Schwierigkeit oder auch unsere Aufgabe oder die Aufgabe des Webdesigners, da eine Lösung
zu finden, wie man das schafft. Gib mal ein Beispiel dazu, was du meinst jetzt mit total verwirrenden Aufbaustrukturen.
Na, ich habe schon Websites gesehen, das ist einfach nicht klar, wo sich, oder da ist es nicht ganz einfach nachvollziehbar, was jetzt kommt, also welche Elemente dann nachher, wie soll ich dir das erklären? Wie erkläre ich es am einfachsten oder dem Zuhörer am einfachsten? Ich sag mal, eine normale Website hat eine relativ klare Struktur. Da hast du deine Hero-Sektion, also deinen Header im Prinzip, in dem direkt die wichtige Informationen stehen, was es hier zu finden gibt. Dann hast du vielleicht eine Testimonial-Section, die irgendwann kommt. Dann hast du ein paar Features, die irgendwann kommen. Und dann kommt eigentlich auch der Footer, der relativ klar strukturiert ist. Und diese Struktur sollte man schon irgendwie grob ein bisschen beibehalten, dass man einfach eine klare Linie auf der Website hat, dass die nicht verwirrt. Ja, das ist eher das. Also diese klare Linie auf der Website. Das heißt jetzt nicht, dass immer jede Sektion direkt gleich sein muss bei jeder Website. Es geht eher darum, dass die gesamte Website einer klaren Linie folgt und eine saubere Struktur hat. Und da eben kein Chaos herrscht.
Ja. Das sind übrigens Vögel bei dir im Hintergrund.
Das sind Vögel im Hintergrund, ja. Jetzt sind es Vögel, ja. Vorher war es irgendwas anderes.
Ja. Also ist mir jetzt gerade nur das Jeepen im Hintergrund.
Vorhin war es meine Frau, glaube ich, die irgendwie hier, weiß ich nicht, was.
Egal, wer weiß. wer weiß. Warte mal, jetzt habe ich den Faden verloren.
Wir hatten gerade die Struktur der Website, genau. Das ist, was es schon auch immer wieder gibt, dass die Struktur eben nicht ordentlich ist und man so eher verwirrt wird auf der Seite und sich nicht zurechtfindet und auch oftmals dann gar nicht weiß, sag mal, was machen die jetzt überhaupt?
Ja, also.
Ja, auch, also es kann auch ein schönes Design sein. Also sehe ich auch oft tolle designte Websites, wirklich auch von namhaften Agenturen jetzt mal. Trotzdem aber keine Struktur, die halt erkenntlich ist, was hier gemacht wird. Also es folgt keiner klaren Linie. Und das ist was schon auch wichtig ist, dass klar ist, was bekomme ich hier? Was lösen die für ein Problem? Können die mir überhaupt helfen? Und wie nehme ich Kontakt auf zu denen? Auch sowas, ne? Natürlich entscheiden, dass man. Also den User, so diese, wie nennt sich das, diese Journey, diese Customer Journey auf der Website einfach so ein bisschen.
Ja, absolut. Also das ist, ich hatte jetzt auch wieder eine Webseite, da habe ich, die hatten so ein bestimmtes Konzept, das war so eine Coaching-Agentur, glaube ich, oder Leadership-Coaching, irgendwie sowas haben die gemacht. Und die hatten so ein bestimmtes Konzept, wie sie vorgegangen sind. Und dieses Wort von diesem Konzept, das taucht immer wieder auf der Webseite. Mit dem und dem Coaching machen wir es, nennen wir es mal Magic Coaching zum Beispiel, lernst du das und das und damit entwickelst du deine Führungskräfte und so weiter. Und die ganze Seite, ich dann immer mal gefragt, was ist das eigentlich? Das kam dann ganz unten am Ende über dem FAQ-Bereich, kam dann, ja, aber was ist das eigentlich? Ich sage, ja, es ist viel zu spät. Also bis dahin hast du mich lange verloren als Nutzer, weil ich nicht weiß, was ist das?
Ja, das ist auch wieder so ein Punkt, da können wir eigentlich wieder zur Headline kommen. Ja, also was, so wichtige Informationen, was ihr überhaupt macht, müssen auf einer Website einfach zuerst genannt werden. Es ist schön ich sehe auch ganz oft so Website mit so Buzzwords, voll gefüllt mit Buzzwords und irgendwelchen Phrasen, die da reingeballert werden, die sich alle toll anhören, aber halt überhaupt nicht Aufschluss darüber geben, was wird hier gelöst für ein Problem? Was habe ich hier? Was habe ich von der Firma hier? Deswegen ist es auch klar, das ist einmal das Wording und einmal die Struktur, die helfen dann natürlich ungemein dabei, dass man dem Kunden gleich das Gefühl gibt, hier ist er richtig und hier findet er auch, was er
sucht. Ja, Buzzword, das ist auch ein schönes Stichwort, das hast du ja auch auf vielen Websites. Ich mittlerweile kann es auch nicht mehr lesen und rate auch allen Kunden inzwischen davon ab, das hatte mal seine Berechtigung, auch was in den Überschriften war, aber es ist mittlerweile so abgedroschen, wenn dann da irgendwie steht so, kennen Sie das auch oder vielleicht kennen Sie das, stellen Sie sich vor, gleich weiß so, ja, jetzt folgt gleich eine Litanei an Aufzählung von irgendwelchen Problemen. Lass es weg, steig direkt in das Problem ein.
Ich glaube auch, das holt keinen mehr so richtig hinterm Ofen.
Nein, vor. Das war vor 20 Jahren mal cool, aber ja. Mittlerweile ist es so ausgelutscht. Nee, lass es weg. Also genauso so wie viele meiner Kunden haben das Problem oder ja, keine Ahnung. Oder dann, warte mal, was hatte ich denn jetzt noch? Ist egal, komm wieder. Und das.
Wenn es wichtig war,
genau, kommt's wieder. Genau, aber also nicht so Suggestivfragen quasi auf der Website. Die stehen ja meist dann auch in den Überschriften, wo direkt erkennbar ist, ah, der folgt irgendeiner Formel und jetzt folgt gleich eine Litanei von irgendwelchen gekünstelten Problemen. Nein, steig direkt ein und sag, was sind so die zentralen Herausforderungen? Und beim Thema Text, weil du es vorhin beim Menü schon hattest mit der Breite, das ist ja auch dann das Nächste. Also ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich auf Webseiten bin und ich habe, was habe ich denn hier eigentlich? Ein 25 Zoll Bildschirm und dann komme ich an einen Punkt und dann sehe ich, wie der Text von einem Ende zum anderen Ende läuft. Und das ist total anstrengend zu lesen, weil ich es nicht auf einen Blick erfassen kann. Also das ist dann eher so eine Designgeschichte, aber sorg halt dafür, dass du halt in einer gewissen Breite bleibst. Also ich weiß nicht, ob es da Regelungen gibt, bestimmt.
Ich glaube, wir hatten sogar in der letzten Folge oder in einer der letzten Folgen ging es ja auch mal ein bisschen um die Breite von Textelementen, sage ich mal. Ich meine, ich habe es jetzt gar nicht mehr genau im Kopf, was 1,5 Mal das Alphabet so ein bisschen was reinpassen soll und dann sollst du die Zeile brechen. Ich bin nicht mehr ganz sicher, da müssten wir vielleicht...
Irgendwo hatten wir das, jetzt wo du sagst, ja, aber dann hatten wir unser 80 Wort.
Ja, definitiv nicht zu breit machen, genau.
80 Buchstaben
Test. Genau, das war es, genau. 80, 70 oder 80 Buchstaben waren es, glaube ich, maximal so in eine Zeile und dann die Zeile brechen lassen. Das einfach fürs Auge natürlich deutlich einfacher ist, damit zu lesen. Da sehe ich aber auch öfter mal, dass wirklich ein Text über die ganze Breite geht und es ist tatsächlich schwerer, dem zu folgen, dem Text, als wenn er einfach deutlich...
Was jetzt aber, wo ich gerade dabei bin, Thema angenehm fürs Auge, was für mich absolut der Endgegner ist und das mag sicherlich in einigen Punkten seine Relevanz haben, ist, und das habe ich jetzt tatsächlich auch mal wieder gesehen, ist, wenn eine Webseite im Negativ geschrieben ist. Also weißer Text auf schwarzem Grund. Ich hab im Studio meinen Kommilitonen gehabt, der hat seine Präsentationen immer so gestaltet. Nee, ein Kommilitone war, das war ein Dozent. Auch noch für Marketing. Ich fand das ganz furchtbar, als ich das ganz schrecklich lesen ließ.
Oder hat er so grundsätzlich dunkle Hintergründe mit heller Schrift oder tatsächlich
schwarz mit weißer Schrift, also wirklich ein reiner Negativ. Nein, mein Stift.
Da ist der Stift.
Ja, sorry, das ist so eine nervöse Angewohnheit von mir. Wenn ich rede, muss ich irgendwie meine Finger beschäftigen. Dabei habe ich nie geraucht. Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Das ist so ein,
was gab es früher? So ein Fidget Spinner.
Ja, dafür bin ich wiederum zu alt.
Gibt's noch? Da bist du zu alt, ja, da brauchst du so ein Knetball.
Also was hatte ich früher, so ein Stressball? Ich hatte früher so ein Frosch, wo die Augen rausgekommen sind, das war cool, aber wir schweifen ab.
vielleicht besorgst du es heute wieder. Da brauchst du
Ach, Stift macht das aber mehr Spaß. Ist egal, wir schweifen ab. Finde ich ganz, ganz furchtbar zum Lesen. Also mag sicherlich im Sinne von barrierefrei, so mit den hohen, höheren Kontrasten, bestimmt eine Berechtigung haben. Aber für mich, sage ich mal, als Otto-Normal-Leser ist es unheimlich anstrengend. Und da gibt es auch Studien, dass solche Texte, solche Anzeigen oder eben dann auch Webseiten technisch gesehen deutlich schlechter performen, als wenn die halt im Normal geschrieben sind. Also schwarzer Text auf weißem Grund.
Kann man, glaube ich, ja grundsätzlich sagen, dass man natürlich durch ein Design es dem Besucher oder Leser der Website auch echt schwer machen kann. Also nicht nur aufgrund der Barrierefreiheit, da es gibt viele Menschen mit Einschränkungen, aber auch völlig gesunde Menschen können da schon Probleme haben. Oder was heißt Probleme jetzt nicht zwingend, aber können es schwerer haben, die Seite zu lesen. Ja, gerade. Also mir gefällt es auch nicht so, schwarzer Hintergrund, weiße Schrift. So eine persönliche Präferenz gefällt mir einfach auch nicht. Gerade dieses ganz harte Schwarz ist halt einfach nicht so eine gute Lösung. Und dann ist je nachdem, welche Schriftart vielleicht nochmal drauf liegt, davon ist natürlich immer noch mal abhängig, wie du damit spielst. Man kann da sicherlich auch schöne Designelemente machen, aber muss natürlich auch immer bedenken, ob das gut ist in der Lesbarkeit.
Ja gut, wenn du dann so serifenfreie Schriftarten verwendest, aber jetzt geht es zu sehr ins Design rein. Aber hat das nicht, also es gibt doch beim Thema Barrierefreiheit trotzdem auch diese Einstellung, höhere Kontraste. Und dann ist das ja so schwarz auf weiß. Nee, andersrum, weiß auf schwarz.
Es gibt höhere Kontraste. Ja, es ist, glaube ich, nicht immer schwarz-weiß.
Oder grau dann, so Graustufen.
Das kann auch sein. Es geht ja grundsätzlich um den Kontrast, dass du ein relativ hohes Kontrastverhältnis eben schaffst damit. Das kann natürlich auch mit anderen Farben passieren. Muss man natürlich immer aufpassen, weil natürlich könnte man auch Rot und Grün nehmen, was einen tollen Kontrast
also,
hat. Aber Rot-Grün und Barrierefreiheit ist...
ist auch eher schwierig. Also kommt drauf an, wenn der hohe Kontraste hat und jetzt nicht gerade farbenblind ist, dann mag es gehen, aber...
Dann ist gut, aber an den denkst du ja nicht. Also du versuchst natürlich mit deiner Website im allerbesten Fall, die auch so barrierefrei wie möglich zu machen. Ich hatte es auch mal mit einer Kollegin, eine schöne Grüße an die Alexandra Frey, die ja sich mit digitaler Barrierefreiheit beschäftigt. Das Ziel ist natürlich, Websites oder digitale Inhalte barrierefreier zu machen, aktuell noch. Und da spielt natürlich auch Kontraste eine große Rolle. Da gibt es aber auch noch viele andere Dinge, wie so Neurodivergenz heißt
das. Was ist das denn?
Also ich bin, was das Thema geht, wollte ich gerade sagen, bin ich noch gar nicht so weit drin, dass ich da dir viel dazu sagen könnte. Aber vielleicht können wir mal einen Gast dazu einladen, der sich damit auskennt.
Sehr gerne.
Sogar mal die Alexandra, das wäre eigentlich ganz schön, weil die kennt sich da wirklich.
Also Alexandra, wenn du den Podcast hörst, wovon wir jetzt einfach ausgehen und Lust hast, melde dich bei uns.
Genau, eben. Ansonsten melde ich mich eh.
Nee, aber...
wäre sehr spannend. Der ist ein Punkt, also es ist auch... wenn wir vielleicht nicht unbedingt noch bei den Verbrechen sind, aber es ist natürlich manchmal schwierig, wenn man auch mit zu vielen Farben hantiert auf der Website. Auch gerade, wenn es um Farben der Überschrift geht, auch verschiedene Farben in einer Überschrift können bei manchen Menschen zu Problemen führen. Oder können so einen wie so ein Flackern auslösen. Also man schaut drauf und sieht dann, dass die Farben sich so flackern und das ist einfach unangenehm.
Ja doch, ich finde schon, das ist ein Verbrechen. Also
Es ist ein Verbrechen. Das ist tatsächlich nicht, ist auch nicht schön dann. Ja, natürlich, als, sag mal, als gesunder Mensch, der eben keine Einschränkung hat oder auch kein Problem damit hat, du siehst es halt gar nicht. Also auch wenn du Designer bist, für dich sieht das super cool aus. Denkst, oh Mann, stark, tolle Idee. Ein Besucher kommt, der da einfach ein Problem hat. Bei dem flackert es dann, der kriegt Kopfschmerzen, der ist weg. Also der verlässt deine Website natürlich wieder, weil der gesundheitliches Problem bekommt deine Website. Und soweit muss man natürlich auch erstmal denken, dass auch eine Designentscheidung schwerwiegende Folgen haben kann. Ich sag mal, viele Designer achten da inzwischen schon drauf, auf die barrierefreien Dinge und auch was die Wahl der Farben angeht, Wahl der Kontraste angeht, Wahl der Schriftart kann da auch schon mit reinspielen. Also im Prinzip je, ganz, ganz einfach jetzt gesagt, je sauberer und klarer was designt und formuliert ist vielleicht auch, desto einfacher hat es danach halt der Nutzer auch. Mhm. Und darum geht es ja dann auch. Du willst es ja deinen Besucher nicht schwer machen, sondern du willst es den einfach machen. Und das machst du, indem du dir einfach schon Gedanken machst, wie du es einfach gestaltest. Der Stift ist wieder da. Du musst einfach gestalten. Also egal in welcher Form, ob es jetzt Inhalte sind oder Farben sind oder dein Design ist. Verrückte Sachen sind schön und gut. Ich muss gestehen, als Entwickler setze ich auch gern verrückte Sachen um. Aber es ist natürlich, es gibt da immer ein Aber, was die Benutzbarkeit.
Ja, das.
Und du tust nicht jedem.
Das ist ja auch völlig okay. Als Texter mache ich auch gerne mal verrücktere Experimente oder lass das mal etwas zu locker mit durchgehen. Das hat ein Kumpel jetzt gesagt, irgendwo sind wir alle Künstler, also gerade die so im kreativ schaffenden Bereich sind, also du auch, Benni. Musst du halt eben einfach darauf achten, dass halt die Kunst da nicht mit dir durchgeht. Und also was ich immer ganz, ganz wild finde, sind dann, wenn es wirklich farbliche Texte sind. Also klar, manchmal sieht das sieht mitunter auch cool aus, aber ich habe jetzt mal wieder eine Website gesehen, das war, und da habe ich gesagt, die haben es mit den Kontrasten definitiv übertrieben. Das war ein grüner Text auf lila Hintergrund. Ich dachte so, also ich habe Kopfschmerzen gekriegt, wo ich nur auf die Seite geguckt habe. Und war dann auch gleich wieder weg. Also ich weiß auch bis heute nicht, was die machen auf der Seite, aber ich sag, das hat er einfach übertrieben. Also, und das ist halt so das Ding, oder was ich mittlerweile auch schwierig finde, ist, wenn auf so einer Webseite zu viel Bewegung ist, zu viel Dynamik. Also klar, du hast mal gesagt, viel weiß und auch trotzdem dynamische Elemente drin, das wirkt modern, aber wenn ich jetzt einen Slider nicht zu Ende lesen kann, weil ständig das Ding da durchsippt, das nervt mich dann als Nutzer mittlerweile einfach nur noch. Oder ich auf eine Seite komme und dann ploppt alle 5 Sekunden Pop-up auf. Furchtbar. Das ist definitiv, solche Leute gehören eingesperrt. Das ist
gut. Auch Pop-up ist eigentlich auch ein gutes Thema. Es gibt auch schon viele Verbrechen, die ich da erlebt habe. Ein Pop-up, ich bin gar kein Freund davon. Ja, wenn es geht, vermeide ich sie komplett. tatsächlich mache ich lieber so eine Hinweisleiste rein oder sonst was, wenn man tatsächlich dem Besucher irgendwas ins Gesicht klatschen will, aber kein Pop-up. Und was so, also wenn man ein Pop-up nutzt, ich habe gerade schon gesagt, ich bin kein großer Freund davon, aber wenn man es benutzt, dann sich wirklich auch Gedanken machen, macht ein Pop-up wirklich Sinn und ist das was, was ich wirklich meinem Besucher nach ein paar Sekunden vor die Augen klatschen muss? Ich hatte neulich mal was gesehen, das war, ich weiß gar nicht mehr, was es für eine Branche war, aber ich glaube, es war irgendwie B2B-Metallverarbeitende Branche irgendwie. Ich weiß nicht mehr ganz
genau. Also Felix sein Metier.
Aber da kam nach ein paar... Felix sein Metier, ich bin auch aus der Metallbranche, ich bin auch Industriemechaniker. aber ich fand es ein bisschen strange, weil dann nach ein paar Sekunden ein Pop-up kam mit der Anmeldung zum Newsletter. Und da dachte ich mir so, okay, warum soll ich mich als B2B-Kunde bei einem metallverarbeitenden Betrieb zum Newsletter anmelden? Das hat, finde ich, gar keine Relevanz für den Besucher der Website. Also es kann Sinn machen, wenn die einen Blog haben und du machst auf der Blogseite dann ein Newsletter-Feld, wo du dich zum Newsletter anmelden kannst. Völlig okay, völlig legitim. Und wegen mir auch auf dem Blog ein Pop-up, das aufgeht, aber nicht auf der gesamten Website. Da macht gar keinen Sinn. Die Besucher kommen nicht wegen deinem Newsletter oder wegen den Informationen, die es in deinem Blog gibt, sondern die kommen, um sich über dein Unternehmen zu informieren. Und wenn sie auf deinen Blog gehen und den interessant finden und du hast da ein Newsletter-Anmeldeformular, völlig okay, dann hast du sie, dann weißt du, dass sie Interesse haben, dann können sie sich da anmelden, aber nicht so ein Ding ins Gesicht klatschen. Ja, ist also deswegen Gedanken machen, wann macht ein Pop-up Sinn? Das kann, weiß ich nicht, seid ihr im Urlaub und oder euer Support ist eingeschränkt oder irgendeine Technik funktioniert gerade nicht und ihr wollt, dass das die Besucher relativ fix sehen, dann haut vielleicht so ein Pop-up rein mit so einer Information. Aber auch da, ich würde es immer mit Vorsicht genießen. Ja, das ist immer schwierig. Nur wenn jetzt vielleicht mal eure Telefonanlage einen halben Tag nicht tut, bräuchte ihr nicht gleich ein Pop-up auf der Website.
Ja, da habt ihr dringendere Probleme. Also in your face ist der falsche Ansatz für die Kundenwebseite.
In your face ist der falsche Ansatz, genau. Du sagst es, ja. Genau. Ich mach's lieber dezenter mit irgendeiner Hinweisleiste, die halt wegen mir sich bewegt oder irgendwas macht. Aber auch da, echt direkter Übergang zur Bewegung auf Websites. Vielleicht mache ich das als letztes Thema, würde ich fast sagen.
Ja.
Also du hast noch was, Michael. Animation
auf Kapitalverbrechen
ist auch so eine Geschichte. Genau. Es ist ja, Animationen sind ja schön und gut und man sieht es auch immer häufiger, dass da etwas animiert und wenn es so dem Produkt dient oder auch dem Flow auf der Website dient, das einfach ein bisschen schöner ist, wie das Produkt präsentiert wird, die Dienstleistung präsentiert wird, das ist toll, so eine Animation benutze ich dann auch sehr gerne. Aber es gibt natürlich auch Websites, die übertreiben es maßlos mit den Animationen, da bewegt sich einfach alles und Hauptsache Animation drin. Ohne Sinn und Verstand und auch Animationen, die eher verwirren, als dass sie helfen. Das ist etwas, was man definitiv bedenken sollte, wenn man Animationen einsetzt. Also es muss sich nicht alles drehen, wenn es eingeblendet wird. Es muss auch nicht alles wackeln, wenn man mit der Maus drüber fährt. Denn auch da gibt es natürlich Menschen, die haben Probleme mit dieser Bewegung und kriegen da vielleicht ein paar Kopfschmerzen oder Übelkeit oder was auch immer. Und das willst du natürlich auch nicht, wenn jemand auf deine Website kommt, dass du deine Besucher zum Erbrechen bringst. Das muss nicht sein. Das kannst du natürlich vermeiden, indem du deine Animation deutlich dezenter einsetzt. Und es gibt auch Möglichkeiten, Animationen im Prinzip zu deaktivieren, wenn der Besucher die gewisse Browser-Einstellung hat. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, wie es heißt. Heißt es eingeschränkte Bewegung oder sowas?
Weiß ich nicht.
Das ist ein englisches Wort. Ja. Also es gibt eine Einstellung oder auch der Entwickler kann eine Einstellung setzen, dass es dementsprechend nicht so krass ist, die Animation. Oder auch, dass man sie komplett deaktivieren kann, dass sie einfach gar nicht.
Aber das wäre doch auch ein schöner Claim. Ihre Website ist zum Kotzen, wir haben die Lösung.
Voll.
Wäre sehr mutig, definitiv. Aber warum nicht?
Also würde der Tatsache entsprechen, ja. Das,
ja,
ja, ist so. Da eben auch aufpassen.
Finde ich.
Ja. Ich mag das sehr,
Animationen. Finde ich spannend. Gab es ja bei, oder gibt es ja immer noch, aber es nutzt halt kaum noch jemand, gibt es ja bei PowerPoint diese vielseitigen Animationen, wo dann ein Vorhang aufgeht und das Bild zerfasert auf einmal und wird geschreddert oder keine Ahnung. Das ist ja alles Kapitalverbrechen auf
Webseiten. Ja, das ist ein gutes Beispiel. Ja, ich glaube, vielleicht kommt das auch manchmal daher von diesen PowerPoint-Personen, die vielleicht von Design jetzt nicht unbedingt
wahrscheinlich, die aber ich
hab Ahnung haben, dass da einfach wild
die Erfahrung gemacht, je mehr Animationen in so einer PowerPoint drin sind, umso schlechter ist meistens der Inhalt.
Ja. Das würde ich bestätigen, ja, absolut.
Ist halt so, dass sich dann da jemand irgendwo die Prioritäten falsch gesetzt hat. Aber gut, Wir sind nicht ein PowerPoint-Podcast, sondern es geht um, das wäre auch ein cooler Name, aber es geht um
der PowerPoint-Podcast.
Webseiten. Ja, ich mag so Alliterationen, ja. Aber gut. Es soll um das Thema Webseiten gehen, jetzt ist er weg. Da ist er wieder. Es soll um das Thema Webseiten gehen und ich glaube, wir haben jetzt so die meisten großen Kapitalverbrechen behandelt. Das Größte ist natürlich immer noch, wenn deine Webseite ein Jahr zum Laden braucht, aber dann hast du andere Probleme. In diesem Sinne, wenn eins dieser Website-Probleme oder vielleicht sogar mehrere auf dich zutreffen, du das bei deiner Seite schon mal festgestellt hast, dann melde dich bei uns, bevor du verhaftet wirst. Wir haben die Lösung.
Sehr gut, dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen eigentlich hier, Michael. Ja, perfekt. Okay.
Also,
gesagt, meldet
in
euch.
Diesem Sinne.
Wir checken auch gerne eure Website mal durch.
Genau, in diesem Sinne, schreib's gerne im Prinzip, bei Spotify kann man ja Kommentare reinschreiben oder unsere Kontaktdaten sind alle in der Podcast-Beschreibung. Melde dich bei uns, wir schauen uns deine Webseite gerne an, aus drei verschiedenen Perspektiven und dann bekommst du gerne auch drei verschiedene Rückmeldungen. Jeder auf einen Schwerpunkt, der dir die größten Kapitalverbrechen auf deiner Webseite anzeigt. Und ja, damit sind wir raus.
Ja, und keine Sorge, wir verhaften dich nicht.
Noch nicht.
Mach's gut. Noch nicht. Ciao, ciao. So.